Wir haben in den letzten Sonntage eine Predigtreihe gehabt. Das Thema ist ja, wer war Jesus Christus? Wir haben zwei Botschaften gehört über das Thema Jesus Christus, er war Gott. Ich habe uns das versucht, von der Bibel her deutlich zu zeigen. Dann hatten wir beim letzten Mal das Thema, er war ganz Mensch. Das ist Teil 2. Und heute hören wir den letzten Teil von Teil 2, um zu beweisen, dass Jesus wirklich auch ganz Mensch war. Ich glaube, dass diese Bibelarbeiten mit die wichtigsten überhaupt sind für unser Leben. Wisst ihr warum? Weil an Jesus entscheidet sich die Ewigkeit. Wenn du nicht weißt, wer beim HSV am Tor ist oder bei Bayern im Sturm, das ist vielleicht im Fußballclub ein bisschen unangenehm, aber da wird sich in der Ewigkeit nicht viel bewegen. Versteht ihr? Ob du die Luther-Übersetzung liest oder die Gute Nachricht, da wird deine Ewigkeit nicht von abhängen. Aber deine Ewigkeit wird abhängen, wie du mit Jesus umgegangen bist und wer Jesus Christus für dich war. Für manche ist Jesus ein kluger Mann gewesen. Für manche ist Jesus ein Revolutionär gewesen. Für manch einer war er ein geistlicher Spinner. Und für manch einen war er verrückt. Seine eigenen Familien haben das zu ihm gesagt. Er ist von Sinnen. Und für manch einen Christ, ich sehe es nicht mehr als der Heiland. Der Heiland, der uns errettet. Die Frage ist aber, ob Jesus auch dein Herr ist. Es gibt viele Christen, die sind zum Herrn Jesus gekommen mit ihren Sünden und Schuld, und da müssen wir auch hin, das ist der erste Schritt. Aber Jesus ist mehr als nur dein Heiland, ich hoffe. Jesus möchte dein Herr sein. Das ist ein Unterschied. Bei dem ersten Thema, was wir hatten, dass Jesus Gott ist, ist deswegen so wichtig, weil viele Christen auch heute gerade, in unserer heutigen Zeit, die haben eine merkwürdige Vorstellung von Jesus Christus. Es gibt einige christliche Bewegungen, da ist Jesus der gute Kumpel. Es gibt Bibelübersetzungen, wo man versucht, jungen Menschen das Evangelium verständlicher zu machen. Das ist denn so unter dem Motto, ja, du hast auch einen coolen Daddy im Himmel. Und Jesus ist ein cooler Freak. Ich halte nichts von solchen Bibelübersetzungen. Ich würde sie verbrennen, alle. Wir dürfen nie den Respekt vor Gott verlieren. Jesus will dein Freund sein. Das ist für mich schon fast zu hoch anzunehmen. Aber eins wird er nie sein, dein Kumpel. Und für viele Christen ist Jesus so ein guter Kumpel, der auch mal 5 Grad stehen lässt. Nein, Jesus ist Gott. Nicht mehr und nicht weniger. Würdigst du ihn als Gott? Das ist eine ganz wichtige Frage. Das sehen wir nicht unbedingt Sonntag im Gottesdienst. Das sieht man meist von Montag bis Samstag. Und gerade dann, wenn dich keiner sieht. Jesus gibt sich nicht damit zufrieden, etwas in dein Leben zu regieren. Jesus möchte dich ganz regieren oder gar nicht. Es langt nicht, den Herrn 80% zu geben. 90 auch nicht. Selbst 99,9 will er nicht. Er will 100% oder gar nichts. Warum? Weil er Gott ist. Als man damals in Israel die Opferung eingeführt hat, die Mose vom Herrn bekommen hat, 2. Buch Mose, 3. Buch Mose, da musste dieses Opfer ganz gebracht werden und makellos. Da konnte nicht irgendjemand mal ein Schaf, egal, ist zwar ein bisschen komisch, das Schaf da, aber dann weihen wir mal den Herrn. Das hätte Gott nie angenommen. Wisst ihr, was uns verloren gegangen ist in den Gemeinden? Wir haben die Heiligkeit und die Ehrfurcht vor Gott verloren. Und wenn man die Heiligkeit und die Ehrfurcht vor Gott verliert, dann gehen die Lichter aus. Wir dürfen uns freuen und fröhlich sein, aber wir dürfen nie den Respekt vor Gott verlieren. Als Mose den brennenden Dornbusch sah und er wollte dazu rennen, da sagt Gott, halt! Zieh die Schuhe aus. Der Ort, den du betrittst, ist heilig. Es ist also wichtig, dass wir Jesus erkennen als Gott. Das ist das erste Wichtige. Und das zweite, Jesus war ganz Mensch, das ist auch sehr wichtig. Weil du und ich Menschen sind, oder? Der erste Mensch, Adam, hat versagt, das wissen wir. Und im Römerbrief sagt Paulus, der zweite Adam ist Christus. Und Jesus ist Mensch geworden, damit du die Chance hast, erlöst zu werden. Wäre Jesus als Engel gekommen, wärst du und ich für Ewigkeit verloren gewesen. Er musste Mensch werden aus Fleisch und Blut, damit er das, was Adam, der erste Adam, im Paradies mit Eva verloren hat, wieder zurückzugewinnen. Und Gott ist korrekt. Und Gott ist korrekt auch gegenüber den Satan. Wenn Jesus ein Überflieger gewesen wäre, so ein Mensch mit keine Veranlagung im Fleische, so ein Engelwesen, wäre es kein korrekter Kampf gewesen. Nein, es musste ein zweiter Adam her. Und der kam. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darauf bestehen, vom Wort auch klar verstehen, Jesus war ganz Mensch. Und heute kommen wir zum letzten Teil. Und zwar ein Beweis, dass er ganz Mensch war, ist, Jesus wurde versucht. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 4 ab Vers 1, da steht, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so spricht, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so werf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deine Füße an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Es gibt eine Bewegung, es gibt eine Lehrauffassung unter Christen, die sagt, dass Jesus zwar Mensch war, aber er konnte gar nicht versucht werden zur Sünde, weil Jesus vollkommen heilig war und der Satan konnte gar keinen Angriffspunkt in ihn finden. Ich will euch das einfach nur sagen, es gibt diese Lehre, da sind Leute, die behaupten, Jesus hätte gar nicht sündigen können. Das ist eine sehr verbreitete, dass ganz viele Christen glauben das. Ich glaube daran nicht. Und das werde ich euch heute, meine theologische Sicht werde ich euch vom Wort her versuchen zu zeigen, warum ich daran nicht glaube. Erstens, wenn Jesus nicht zur Sünde hätte verführt werden können, warum versucht Satan ihn dann? Also dann ist Satan sehr dumm. Für was versucht er jemand, der gar nicht sündigen kann? In meiner Bibel steht aber, er wurde versucht. Das habe ich eben vorgelesen. Er wurde versucht. Eine ganz wichtige Bibelstelle zu diesem Thema finden wir in Hebräer Kapitel 2, die Verse 17 und 18. Da steht, daher musste Jesus in allen den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Das ist der nächste Beweis für mich. Er musste in allen den Brüdern gleich werden. Ja, wenn Jesus nicht hätte sündigen können, dann hätte er sich mit mir nicht eins machen können. Dann versteht er mich überhaupt nicht. Er kann sich ja gar nicht in mich reinfühlen, weil er ja sowieso hätte nie sündigen können. Diese Bibelstelle ist eine Ohrfeige für diese Lehre. Denn er kann mir ja nur dann helfen, in Versuchung, wo er selbst versucht wurde. Du und ich, wir werden jeden Tag in die Versuchung versucht. Jesus kennt das. Und eine wichtige Bibelstelle ist Hebräer Kapitel 4, Vers 15. Da sagt der Schreiber, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir versucht wurde, doch ohne Sünde. Er wurde in gleicher Weise wie wir alle versucht. Wenn es stimmen würde, dass Jesus gar nicht hätte sündigen können, dann können wir auch nicht sündigen. Denn hier steht, er wurde versucht wie wir. Versteht ihr die Logik dahinter? Wenn Menschen sagen, Jesus konnte gar nicht sündigen, dann hat der Hebräerbriefschreiber aber hier etwas Falsches geschrieben. Da steht nämlich, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist. Wenn er in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, dann müssen wir auch nicht sündigen können, wenn diese Theologie stimmt, die andere Menschen sagen. Spätestens hier müsste jeder Bibelleser wach werden und sagen, das kann nicht stimmen. Oder die Bibel lügt, daran glaube ich nicht. Noch eine wichtige Bibelstelle ist in Matthäus 26, 38. Dann spricht Jesus zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Dort im Garten Gethsemane. Seine Seele war betrübt bis zum Tod. Ja, Jesus kennt das. Jesus kennt geistliche Umnachtung. Jesus kennt es, wenn die Familie einen für verrückt erklärt, weil man Christ ist. Jesus kennt es, wenn fromme Menschen einen mit Lügen bombardieren und Gerüchte über einen versetzen. Jesus kennt es, allein zu sein. Er kennt das. Warum? Weil er ein Mensch aus Fleisch und Blut war. Also, ihr könnt selbst forschen im Wort, wie ihr dazu steht. Ich bin der Meinung, Jesus konnte ganz versucht werden. Jesus konnte wirklich in allen Versuchungen genauso reinkommen wie du. Die Bibel sagt, ohne Sünde, aber er wurde in allem versucht. Und noch ein Beweis, dass Jesus ganz Mensch war. Jesus hatte das Beten nötig. In Markus 1,35 steht, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, da stand Jesus auf und ging hinaus und ging an einem einsamen Ort und betete. Warum hat er das gemacht? Hat er Langeweile gehabt? Nee, wir lesen im Zusammenhang, da haben ganz viele Menschen auf ihn gewartet. Aber wir lesen auch, dass er davor die ganze Nacht über Kranke geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat. Und weil er Mensch war, brauchte er Kraft. Das ist interessant, ne? Er braucht die Kraft. Und wo hat er die Kraft geholt? Er hat sich die Bildzeitung erstmal geholt. Er hat Facebook angemacht. Da hat er keine Kraft bekommen. Gab es damals noch nicht, aber hätte er auch nicht gemacht heute. Zumindest nicht in dieser Situation. Er hat Kraft gesucht vor dem Vater und bei dem Vater. Brauchst du Kraft? Dann geh auf deine Knie und bete. Jesus hatte das Beten nötig. Eines Tages musste er entscheiden. Er hat 12 Leute in seine Jüngerschaft gezogen, die Apostel sein sollten. Und das hat er nicht so kurz mal aus dem Ärmel rausgeschüttelt. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat vor wichtigen Entscheidungen? Was machst du vor wichtigen Entscheidungen? Wollen wir etwas lernen von Jesus? Was macht er? Was hat Jesus gemacht bei einer der wichtigsten Entscheidungen, jetzt 12 Leute rauszusuchen, die Welt evangelisieren sollen, die Gemeinde bauen sollen, wenn er nicht mehr da ist? Wisst ihr, was er gemacht hat? Lukas Kapitel 6, Vers 12 und 13. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinaufging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herzu und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Was hat Jesus getan vor wichtigen Entscheidungen? Die ganze Nacht durchgebetet. Wenn wir wichtige Entscheidungen haben, sorgen wir uns oft die ganze Nacht. Bringt uns das was? Nee. Magengeschwüre, keine Ahnung, Schlafstörung. Lass uns von Jesus lernen. Jesus hatte das Gebet nötig. Als Jesus eine wichtige und mit die wichtigste Entscheidung treffen musste, diese 12 Leute zu erwählen, da hat er die ganze Nacht gebetet. Es war kein Hero, unser Heiland, der das nicht nötig hätte, der sich da irgendwo, auf eine Hängematte hingelegt hat und eine Cola getrunken hat. Das ist alles kein Problem, ich bin Gottes Sohn, das fliegt mir alles in den Schoß, mach einmal so und alles ist da. Nein, Jesus kennt es, wenn man auch ringen muss um die Klarheit zwischen einem Menschen und Gott. Warum hat er denn die ganze Nacht im Gebet gerungen? Hat Gott ihn dann nicht gleich gehört? Hast du dir schon mal die Frage gestellt? Er hätte auch sagen können, Vater, sag mir mal, wer sind die 12? Vielen Dank. Bis morgen, Vater. Das wären 5 Sekunden gewesen. Wir lesen aber, dass er die ganze Nacht gebetet hat. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Die Stelle hast du vielleicht schon oft gelesen. Warum betet Jesus eine ganze Nacht durch? Für was? Hat er keine Antwort bekommen im Gebet? Hat er keine Vollmacht gehabt? Das ist eine gute Frage, ne? Ich weiß darauf keine Antwort. Ich vermute, dass er einfach auch nicht gleich Klarheit bekommen hat. Was ich glaube, ist, dass der Satan ihn sicherlich auch dort angegriffen hat. Denn eins tut Satan gerne. Bei wichtigen Entscheidungen will er dich verwehren. Kennst du das? Wenn wichtige Entscheidungen in dein Leben sind, dann kommen 1 Million Gedanken. Und wenn wir ehrlich sind, hätten wir manches Mal mehr gebetet, dann wäre es oft in unserem Leben besser ausgegangen, oder? Manchmal haben wir uns die ganze Nacht zersorgt und haben uns Gedanken gemacht, dann haben wir eine Entscheidung getroffen, meist vielleicht sogar noch ohne Gott. Und Entscheidungen ohne Gott führen immer in die Sackgasse. Habe ich in meinem Leben oft erlebt, wo ich dachte, Herr, warum bin ich so doof? Ich weiß, wo die Quelle ist. Die Quelle ist im Gebet. Nein, ich muss mich wieder sorgen. Ich muss wieder mit meinem Kopf durch die Wand. Jesus hatte das Gebet nötig. In Lukas Kapitel 11, Vers 1. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, dieser Herr Jesus. Da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. Sieh mal, wir lesen das oft in der Bibel, dass Jesus betete. Wenn Jesus Gebet nötig hatte, dann du auch, weil du Mensch bist. Jesus war auch Mensch. Wie willst du durchs Leben kommen? Wisst ihr, wir bekommen keine Kraft, wenn wir uns den ganzen Tag irgendwo am PC setzen. Versteht mich jetzt bitte nicht verkehrt. Ich hoffe, dass ihr euch gute Seiten anguckt. Es gibt auch gute Seiten, Bibelarbeiten und Wunderbares. Aber es gibt auch viel, was Dreck und Schmutz ist. Damit belastet ihr euch nur. Mit was beschäftigst du dich? Das ist für uns als Christen wichtig, dass wir von Jesus lernen. Und Jesus muss gewaltig gebetet haben, weil die Jünger, das waren Juden. Juden sind ja gottlose Menschen, die kennen Gott nicht, oder? Juden beten auch nicht, oder? Die beten sehr viel. Aber warum sagt dieser Jünger dann plötzlich, Herr, lehre uns doch beten? Hat er denn davor nie gebetet? Oh, die Juden wären mit Gebet groß. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum er das macht? Warum kommt dieser Jünger, der ein Jude war, zu einem Jude und sagt, du musst mir beten lernen? Ich habe dazu ein Gleichnis, habe ich manchen schon erzählt. Ich war damals 3 Wochen auf einer Kurzbibelschule bei den Fackelnträgern, bei Major Thomas und Bernhard Rebsch. Und da war ein junger Schweizer Bruder, ich war damals 18,5 ungefähr und der war vielleicht 20. Der hat mir gezeigt, wie man betet. Wisst ihr, wie ich früher gebetet habe? Ich habe mir angehört, meine ersten Gebete habe ich erstmal so gebetet wie Gagoyani, weil ich habe mit denen immer gebetet und habe gesagt, so muss man beten. Und dann habe ich Predigten gehört und habe gehört, wie er betet, der so bete ich jetzt auch. Ich wusste nicht, wie man betet. Und dieser junge Mann aus der Schweiz, der hat mir gezeigt, was Beten ist. Es war dort ein Fest auf der Bibelschule und er wollte unbedingt, sein Vater war nicht im Glauben und er wollte, dass er kommt. Und dann nimmt er meine Hand und sagt, Christian, kannst du mit mir beten zusammen, dass mein Vater kommt? Ja, und dann habe ich gebetet. Ich habe natürlich gesagt, ich habe super gebetet. Ne? Ich wusste ja, die ganzen Gaugiani, das ist ein Mann, der weiß auch, wie man betet. Da habe ich gebetet. Ne? Ich habe gebetet, also Gaugiani durch mich wahrscheinlich. Ne? Wir haben gebetet dann und so Amen gesagt. Und dann hat er gebetet. Und da habe ich gemerkt, was Beten ist. Beten hat nichts zu tun mit auswendig gelernten Formeln. Nicht mit irgendwelchen Sachen. Damit sage ich nicht, dass Gaugiani das tut. Versteht ihr? Der hat auf seine Art gebetet. Nur ich wollte Gaugiani so beten wie er oder wie Eisenhut und wie alle beten wollten. Ich habe aber nicht als Christian zu Gott gebetet. Und dieser Schweizer, der hat mir gezeigt, wie man betet. Da sagt der Herr, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Mensch, du musst doch meinem Vater helfen. Da habe ich gesagt, ist Jesus hier irgendwo in der... Wie betet der denn? Mein Herr, ich habe die ganze Zeit dafür gebetet. Hoffentlich passt du doch auf ihn auf, dass er den Zug da auch nicht verpasst. Herr, ich weiß auch nicht weiter. Du musst mir einfach nachher helfen. Und da habe ich gemerkt, was Beten heißt. Beten heißt, dass du dein Herz vor Gott ausschüttest. Die Worte vergisst. Die Bibel sagt, ehe du ein Wort auf deiner Zunge hast, weiß Gott schon alles. Dieser junge Schweizer Bruder, ich weiß nicht, in der Ewigkeit werde ich ihn auf jeden Fall sehen. Ich freue mich. Ich werde ihm das mal sagen. Ich werde ihm sagen, lieber Bruder, du hast mir damals beten gelernt. Ja, der Vater ist gekommen. Der Vater ist gekommen. Der ist so hochgesprungen. Der ist so hochgesprungen. Der war so aufgedreht. Das war sowieso ein gesegneter junger Mann, muss ich sagen. Der hat gebrannt für Jesus. Der war so ehrlich. Wisst ihr, das gibt so viel Unnatürliches bei uns als Menschen. Auch als christlichen Menschen. Christen sind ja auch Menschen. Manche Christen, glaube ich, kennt ihr Karneval in Köln? Da zieht man dann Masken auf und Kostüme. In manchen Gemeinden ist jeden Sonntag Karneval. Ich muss zu meiner Beschämung sagen, ich habe auch oft Karneval gespielt als Christ. Ich habe mich oft viel frömmer gemacht, als ich bin. Ich habe mir angewöhnt, gezielt zu antworten, damit man mich ja in Ruhe lässt. Kennt ihr das? Man kann so schön fromm antworten, dass man denkt, alles ist in Butter. Das hat lange gedauert und ich bin noch nicht durch. Oftmals will auch Christian die Masken wieder aufsetzen. Und ich bin Gott dankbar, dass wir auch Brüder haben und auch, dass ich eine Familie habe. Meine Familie ist also die engste Familie, meine Frau, meine beiden Kinder. Die erden mich immer wieder. Wir müssen ehrlich miteinander umgehen. Keine frommen Schwätzer werden. Ehrlich leben. Es gibt einen Begriff, Fremdwort, authentisch. Das heißt nichts anderes, leb so, wie du bist. Mach keine Show. Gott weiß sowieso alles. Und wenn du das tust, dann wirst du aufrichtig und ehrlich und dann kann Gott plötzlich mit dir etwas anfangen, weil du diesen ganzen Affenzirkus endlich mal ablegst. Ich würde alles dafür geben, Jesus mal live beten zu hören. Ich glaube, wir werden noch viel lernen in der Ewigkeit. Ich glaube, wir werden in der Ewigkeit erst verstehen, was Beten heißt. Wir versuchen mit all unserer Schwachheit den Lobpreis zu halten. Es gelingt uns manchmal gut, manchmal nicht so gut, aber wir geben alles. Das langt für den Herrn. Aber ich glaube, wenn wir in der Ewigkeit sind und den Lobpreis da hören, dann werden wir sagen, Herr, was haben wir eigentlich auf Erden gemacht? Und ich freue mich, dass ihr alle den Lobpreis mit anstimmt in der Ewigkeit. Wir werden dort alle den Lobpreis singen. Das wird ein Lobpreis sein. Den haben wir in unserem Leben noch nie gehört. Jesus hatte Beten nötig. Das zeigt, dass er ganz Mensch war. Und er suchte in dieser Not auch Jünger. Betet mit mir. Petrus, Johannes, betet mit mir. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Jesus, der ganz Gott war, aber auch ganz Mensch. Dass seine Seele bis zum Tode betrübt war, dass er auch zu Menschen ging und sagt, kannst du mir helfen? Betest du mit mir? Wir müssen das auch von Jesus lernen. Wir Männer sind, also ich sage nicht, dass Frauen nicht stolz sind, aber ich glaube, dass Männer noch stolzer sind als Frauen. Uns Männer fällt es viel schwerer, Schwäche zuzugeben. Gerade bei Schmendesintende.
Halt doch im Arsch! Rigelot Kettne!
Ich glaube, dass unsere Männer oft weinen. Nicht erst an Omatoschero, das sowieso. Ich glaube, dass viele Männer oft einsam sind. Ich glaube daran, dass jeder Mann es ganz wichtig braucht, dass er mal sein Herz ausschütten darf. Und dass er nicht verlacht wird oder dass dumme Sprüche kommen, sondern dass da einer ist, der die Tränen auffängt. Und ich glaube, das brauchen wir. Ich bin Gott so dankbar, dass wir Brüderschaft haben. Dass wir echte Brüderschaft haben. Dass wir uns sagen dürfen, was uns wirklich auf den Herzen liegt. Dass wir uns in aller Schwachheit und Liebe gegenseitig helfen und motivieren, wieder nach vorne zu blicken. Wenn Jesus das nötig hatte, wie viel du und ich? Und jetzt kommt eine Stelle, die habe ich so noch nie gelesen im Zusammenhang, aber das ist mir neu groß geworden. Jesus brauchte die Kraft des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 10,38, da steht, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Jesus wurde mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt. Auch er hatte das nötig, weil er ganz Mensch war. Als er getauft wurde, kam der Heilige Geist symbolisch wie eine Taube auf ihn, ne? Jesus brauchte die Kraft des Heiligen Geistes und die brauchst du als Mensch auch. Er war auch ganz Mensch, aber der Heilige Geist hatte in ihm volle Verfügungsgewalt. Bei Jesus gab es in seinem Leben keine Kammer, die er vor Gott zugeschlossen hat. Das ist der Unterschied. Willst du immer mehr hinein in das Leben Jesu, willst du die Kraft Jesu, dann musst du ihn als Vorbild nehmen und musst alle Bereiche deines Lebens unter der Herrschaft des Heiligen Geistes geben. Mit anderen Worten, du musst alle Bereiche deines Lebens zu seinen Füßen sagen und sagen, Herr, ich tritt zurück, du bist der Herr. Wie gehe ich mit meiner Frau um? Das entscheide ich. Nein, das entscheidet die Bibel. Willst du eine gesegnete Ehe haben? Dann geh zu dem, der die Ehe geschaffen hat, Gott. Die Bibel ist das beste Ehe-Seelsorgebuch, was es auf der ganzen Welt gibt. Kein Seelsorger hat mehr Ahnung über die Ehe als Jesus. Warum? Weil er sie geschaffen hat. Wenn wir in unseren Ehen die Bibel im Zentrum hätten, dann würde viel Streit und Zank gar nicht da sein. Die Bibel sagt, dass die Männer ihre Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde, und dass die Frau sich dem Mann unterordnen soll. Wisst ihr, was das Problem ist? Dass die meisten Männer sich dem Herrn nicht unterordnen und dann ihre Macht ausspielen und die Frau unterdrücken. Und die Frau schweigt und ist verletzt und dann lebt man zwar miteinander, aber von wirklicher Lebensgemeinschaft ist nicht mehr viel da. Ein Mann, der sich unter Jesus stellt, in dessen Herz der größte Wunsch ist, Herr Jesus, ich möchte so sein wie du, der wird seine Frau auf Händen tragen. Und eine Frau, die erkennt durch ihren Mann, wer Jesus ist, die ordnet sich gerne unter. Ein Mann, der unter der Herrschaft Jesu ist, macht es der Frau ganz leicht, sich ihm unterzuordnen. Das ist das ganze Geheimnis. Jesus hatte durch die Kraft des Heiligen Geistes diese Vollmacht. Deswegen konnte er unter den gewaltigen Segen leben. Aber er brauchte die Kraft. Auch er brauchte die Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt noch eine interessante Stelle. Jesus selbst nannte Gott seinen Gott. Johannes Evangelium Kapitel 20, Vers 27, da steht, dann spricht er zu Thomas, 20:17. Da steht, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Jesus nennt hier seinem Vater seinen Gott. Er war ganz Mensch. Er hat das akzeptiert. Er nannte Gott, Jesus nannte Gott seinen Gott. Warum? Weil er hier auf Erden auch ganz Mensch war. Er war wahrer Mensch ohne Sünde. Wir wissen das von der im Lukas-Evangelium, die Ankündigung, dass Jesus zur Welt kommt. Das Heilige musste auf die Welt, er kam nicht als Überflieger. Er kam nicht schon gleich, er war nicht gleich da und war schon so wie Mose. Nein, als kleines, hilfloses, kleines Kind. Jesus war wahrer Mensch. Er kennt die Stufen des Lebens. Kleines Baby und dann immer größer werden, 5 Jahre, 6, 7, 8, 9, 10, 12, bis er 33 war. Er kennt diese Phasen des Lebens. Und in Johannes 8, 46 steht etwas Interessantes. Jesus sagt, wer von euch überführt mich eine Sünde? Jesus war zwar ganzer Mensch, aber er war ohne Sünde. Und das ist etwas, was wir nicht greifen können, oder? Stellt euch mal vor, ein Leben ohne Sünde gibt's. Hier auf dieser Erde gab's es noch nie. Der Einzige, der es 33 Jahre gelebt hat, war der Herr. Es haben auf dieser Welt schon zig Milliarden von Menschen gelebt, wenn man von Adam her rechnet, bis heute alle. Und stellt euch mal vor, es gab nur einen Einzigen. Einen Einzigen gab es nur, der ohne Sünde war, und das ist der Herr. Jesus lebte 33 Jahre in Jerusalem, und als in Johannes 8, 46, diese Bibelstelle, die ich eben zitiert habe, da ging es ja darum, da wollten die Juden mit Gewalt ihn fertig machen. Weißt du, wenn jemand 33 Jahre unter dem Volk lebt, wenn ich jetzt sagen würde, wer von euch kann mich eine Sünde zeigen? Da könnt ihr alle sofort die Finger hochnehmen und sagen, mindestens eine. Könnt ihr 10, 100, Tausende aufzählen. Aber als Jesus sagte, wer von euch kann mir eine Sünde zeigen? Er hat 33 Jahre gelebt, konnte nicht einer den Finger erheben. Das waren seine Feinde vorhin, nicht seine Freunde. Das waren die Juden. Die haben nur einen kleinen Grund gesucht. Was für ein Leben. Da lebt einer 33 Jahre als Mensch. Nicht als Überflieger, als Mensch. Und seine Feinde stehen vor ihm und suchen jetzt Anklage. Und er sagt, wo habe ich einmal gesündigt? Und sie gucken sich gegenseitig an und sagen, tja, was für ein Leben, oder? Ganzer Mensch, aber ohne Sünde. In 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. 2. Korinther 5, 21. Da steht, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Er kannte keine Sünde. Er hat sie nie getan. Versuchung ja, aber keine Sünde. Hebräer 4, 15 habe ich euch schon vorgelesen. Das ist diese Stelle, die zeigt, dass er in allem wie wir versucht wurde, doch ohne Sünde, steht dort. Und in Hebräer 9, Vers 14 steht noch eine interessante Bibelstelle. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr den lebendigen Gott dient. Als Opfer ohne Fehler. Jesus war makellos. Und dann nochmal das Bild im Alten Testament, die Anordnung des Brandopfers. Wenn man gesündigt hatte, musste man dorthin zu dem Priester. So. Und dieses Opfer, das angenommen wurde, da hat Gott gesagt, es darf ohne Fehler, es muss ohne Fehler sein. Wenn ein Fuß von einem Schaf gebrochen gewesen wäre oder irgendwas nicht gestimmt hätte, hätte Gott das Opfer nicht angenommen. Jesus war ohne Fehler. Und dann steht in 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 22, den, der keine Sünde getan hat, noch ist Trug oder Falschheit in seinen Mund gefunden worden. Noch nicht mal ein Wort. Stellt euch mal vor, da lebt ein Mensch 33 Jahre. Und Petrus sagt, kein falsches Wort ist aus seinem Mund gekommen. Das ist ja unglaublich. Vielleicht sagst du, so ein Leben möchte ich auch haben. Danach sehne ich mich. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 5. Und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm, sagt Johannes. Sünde ist nicht in ihm. Aber am Kreuz wurde er zur Sünde. Für dich und mich. Und stellen wir uns mal vor, wir sehen uns ja alle nach so ein Leben, oder? Was wäre das für ein schönes Leben? Stellt euch mal vor, wie schön unser Leben wäre ohne Sünde. Die Sünde ist der Grund aller Bosheit. Aller Streit, aller Zank, jede Krankheit und der Tod hat den Ursprung in der Sünde. Und wir Menschen sehen uns nach einer heilen Welt, oder? Nach einem heilen Leben. Was wäre das für ein Leben, dass wir uns gegenseitig nicht mehr verletzen würden? Dass wir in voller Harmonie leben könnten? Was wäre das für ein Leben, wo es keine Krankenhäuser mehr gibt? Keine Krankheit mehr? Was wäre das für ein Leben, wo wir nie mehr Abschied voneinander nehmen müssten? Und Jesus sagt, dieses Leben werdet ihr einmal bekommen bei mir. Versteht ihr? Und Jesus hat das alles durchgelebt. Er weiß, was es bedeutet. Als er am Kreuz hing, da steht in Jesaja 53, er nahm all unsere Sünden, all unsere Krankheit auf sich. Das heißt, auch Menschen, die in schweren Krankheiten sind, wo sie sagen, ja, wie weiß Jesus das? Ich bin schwer krank. Am Kreuz hat er alles auf sich genommen. Du kannst nie tiefer fallen als in seinen Händen. Er ist immer unter deinem Leben und hält die Hand auf. Du wirst nie in eine tiefere Graben hineinbekommen, als er war. Du wirst nie in tiefere Abgründe fallen können, als er war. In den tiefsten Abgrund, wo du fallen kannst, steht er da mit seinen Händen und trägt dich. Warum kann er das? Weil er ganz Mensch war. Er weiß alles. Er kennt jede Situation. Er kennt alle Verzweiflungen in deinem Leben. Er kennt das, wo man alles hinschmeißen könnte. Glaubt es mir. Manchmal hört man so, oh, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht so, ich weiß nicht, ob ich heute zur Stunde komme. Und dann sage ich immer, Brüder, Schwestern, achtet nicht auf eure Gefühle und eure Launen und Stimmung. Kinder Gottes entscheiden von ihrem Verstand und sagen, ich gehe. Ich habe schon mal gesagt, es gibt ein paar ältere Menschen, die waren in meinem Leben einen großen Segen. Wisst ihr, wenn ich zurückblicke, was Menschen so vorbildlich waren als Christen, da habe ich viele Menschen, die mir in den Kopf kommen. Einer meiner größten Vorbilder war zum Beispiel die Siegebibi Marker vom Platz. Die Frau war ganz schwer krank. Die habe ich nicht einmal klagen gehört. Manchmal wollte ich sie nach Hause fahren. Bibi, Marke, die Menge Jani, ich möchte. Nein, ich möchte. Und dann habe ich nur gesagt, aber nein, der Blutdruck und alles. Kehre ich mal nicht auf Blutdruck. Aber da bin ich nicht unter das Wort. Da habe ich gesagt, wow, was für eine Frau. Bibi Moschler. Kennt ihr Bibi Moschler? Wer die Frau nicht kennengelernt hat, in den Himmel werden wir sie wiedersehen. Das war ein Original. Die konntest du zu jeder Tageszeit anrufen. Bibi Moschler, guck mal, bis jetzt bekehre Welt. Geil, denn? Wir haben geholt. Es gab nicht, das passt jetzt nicht oder Jal nicht mehr viel. Gab's nicht. Gitano, sein Vater, der ist für mich auch so ein Mensch, wo ich das weiß, einfach Jingo, den habe ich in meinem Leben oft angerufen. Der hat noch nicht ein einziges Mal zu mir gesagt, Jalnich. Den könnte ich heute Abend um zwei anrufen. Es will sich jemand bekehren, aber wir müssen ganz nach Frankfurt. Und die letzten 50 Kilometer müssen wir mit dem Fahrrad fahren. Ich weiß zu 100%, wenn keiner mitkommt, Jingo kommt mit. Doch Ehre dem Ehre gebührt. Ein großes Vorbild, wenn es um die Sache des Herrn geht, dass er einfach da ist. Sieh mal, das ist für uns ganz wichtig, dass wir das nehmen. Jesus war wirklich ganzer Mensch. Und das unterscheidet ihn von allen anderen Religionen. Wisst ihr, wir müssen immer gucken, wir sagen manchmal, ach, wenn der Herr wüsste, was es mir kostet, Christ zu sein, wenn der meine Familie mal kennen würde, wie verrückt die alle sind, seitdem ich Christ bin. Wisst ihr, entspannt euch mal. Die eigenen Geschwister haben Jesus gesagt, der ist verrückt. Tolle Geschwister. Und jetzt kommt noch fest, das viel Wichtigeres. Mancher sagt vielleicht, wenn ihr wüsstet, was ich für einen Preis zahle in meiner Nachfolge. Moment mal. Wenn wir so ein bisschen uns beschäftigen mit dem Himmel, dann kriegen wir so eine Augen und so ein Herz. So ein bisschen ist es aber nur. Der in Ewigkeit im Himmel war, war Christus. Und er ist freiwillig. Hat er gesagt, Vater, ich gehe auf die Erde. Er hat den Himmel verlassen und ist auf diese Erde gekommen. Was das für ein Preis war, wenn wir einmal in der Ewigkeit sind, dann werden wir sagen, Herr, du hast doch nicht diesen Ort freiwillig. Das ist ja unglaublich. Ich möchte hier nicht eine Sekunde weg. Wenn wir in der Ewigkeit sind und der Vater im Himmel würde sagen, wollt ihr mal für 5 Sekunden runter? Keiner von uns, keiner, würde auch nur auf den Gedanken kommen, eine Sekunde aus dieser Gegenwart jemals wegzugehen. Jesus hat 33 Jahre darauf verzichtet. Und dann reden wir von Opfer. Das ist etwas, wo wir uns den Herrn Jesus als Vorbild nehmen dürfen. Was ganz wichtig ist zum Schluss. Die Bibel behauptet, dass Jesus wahrer Mensch war, aber sie sagt niemals, dass er fleischlich war. Und das ist ein äußerst wichtiger Punkt, denn Fleischlichkeit ist kein wesentlicher Bestandteil des Menschseins. Adam war, so wie er ursprünglich geschaffen wurde, vollkommen. Er war wahrer Mensch, aber er war nicht fleischlich. Fleischlichkeit ist Folge der Sünde. Und die Heilige Schrift sagt deshalb niemals, dass Jesus Christus fleischlich gewesen ist. Das müssen wir unterscheiden. Im Fleisch ja, aber er hat nicht fleischlich gehandelt, denn er hat nämlich gesündigt. Von uns muss man leider sagen, wir sind nicht nur im Fleisch, sondern wir sind manchmal noch sehr fleischlich. Okay? Manches Fleisch ist ja auch gut, T-Bone-Steak oder so, aber das Fleisch, was die Bibel damit meint, ist etwas, fleischlich sein heißt eigentlich im Endeffekt an Gott vorbeileben. Sachen tun und Gott nicht einbeziehen. Fleischlich gesinnt sein heißt, so zu leben, als wenn Gott nicht da wäre. Und du sagst, oh, du, das ist aber jetzt ein hartes Sack, was sagst du zu mir? Ich bin Christ, hör mal, was redest du da? Sei mal ehrlich zu dir. Haben wir nicht schon alle und leider noch viel zu oft Entscheidungen getroffen, als wenn Gott gar nicht da wäre? Das fängt in unserem Leben an. In vielen Situationen. Fragst du Gott immer, ob gewisse Dinge so laufen? Oder ist das nicht oft so, dass wir unser Leben gestalten? Dann geht vieles daneben. Und dann gehen wir mit unseren ganzen Scherbenhaufen wieder zum Herrn Jesus hin. Und sagen, Herr, ich komme wieder zu dir. Ursprünglich war das eigentlich so, Gott hatte uns geschaffen, damit wir ständig etwas Schönes schaffen. Meist nach Porzellan in schönster Vollendung. Die Sünde hat dieses Porzellan kaputt gehauen. Und da die Sünde in uns noch lebt, geht so viel in unserem Leben auch noch kaputt. Das, was dein und mein Leben belastet, ist die Sünde. Und das ist etwas, wo wir uns immer wieder Gedanken machen müssen. Die Bibel sagt, wir müssen nicht mehr unter der Sünde leben. Dass wir in Sünde fallen, ist was anderes. Aber nicht mehr leben, versteht ihr? Kinder Gottes müssen nicht mehr Sklaven sein. Du musst nicht mehr Sklave sein von irgendwelchen Dingen. Dafür hat Jesus bezahlt. Genau, das war der Plan. Der Plan Gottes war, dass wir vollkommen in Harmonie leben. So wie Jesus gelebt hat, das war unser Leben. So sollte Leben aussehen. Deswegen sagt die Bibel, er ist unser Vorbild. Das war der Urtyp des Menschen. Wir wurden ja zum Bilde Jesu auch geschaffen. Lasset uns Menschen machen, sagt Gott. Und das war das Ziel. Und eines Tages in der Ewigkeit, wenn die Sünde uns nicht mehr anhaftet, dann werden wir es wahre Menschen sein. Versteht ihr? Denn die Sünde gehört nicht dazu. Das wollte Gott nicht so. Gott hatte nie Interesse daran, dass Menschen sterben. Und das merken wir alle, oder? Merkst du doch auch, oder? Wir merken, der Tod gehört nicht dazu. Der Tod ist nicht unser Freund, der ist unser Feind. Das wollen wir nicht. Ist auch nicht etwas, wo wir uns schämen müssen, sondern die Bibel sagt, er ist unser Feind. 1. Korinther 15. Ne? Der Tod ist nicht unser Freund. Der Tod ist unser Feind. Natürlich wissen wir, wenn wir als gläubige Menschen sterben, sind wir sofort bei unserem Herrn. Aber der Tod selbst ist nicht unser Freund. Und wir merken innerlich, jeder Mensch, auch Ungläubige, das passt nicht, wenn man in Trauer ist und Menschen sterben. Und da könnte man rebellieren und sagen, warum? Kennt ihr das? Das ist normal. Das ist das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. So war es im Ursprung. Und deswegen ist es so wichtig. Dieser Jesus musste dieses ganze Menschsein auf sich nehmen. Ich glaube, dass wir heute ein Stück weit nochmal verstanden haben, dass er wirklich Mensch war. Simon, und das ist so wichtig, dass du, wenn du zu Jesus kommst, diese beiden Sachen immer verstehst. Nicht dein Kumpel, auch wenn er Mensch war halt. Nicht dein Kumpel, er ist dein Gott. Aber ein Gott, der gekommen ist, um Mensch zu werden. Das heißt, rede mit ihm respektvoll, aber rede mit ihm auch wie mit einem besten Freund. Das versucht die Bibel uns verständlich zu machen. Und manchmal kann man 20, 30 Jahre bekehrt sein und lebt aber einen frommen Anstrich. So wie damals die Juden. Kennt ihr einen frommen Anstrich? Das waren so damals die übertünchten Gräber. Kennt ihr das, wenn man jetzt irgendwie, stellt euch mal vor, hier würde jetzt irgendwo Schimmel sein, und dann kaufe ich ganz viel Farbe, Pinsel darüber, sieht alles wunderbar aus. Ist nur eine Zeitfrage, dann frisst der Schimmel sich wieder durch. Viele Christen, die haben innerlich noch ganz viele Sachen. Und vielleicht hat ihnen nie jemand gesagt, leg doch mal diesen ganzen Dreck endlich ab. Du musst dich nicht quälen mit diesen Dingen. Christen müssen nicht unter der Herrschaft der Sünde leben. Jesus macht frei. Ich möchte das heute nochmal so sagen, auch wenn manche das wissen. Ihr wisst, dass ich vor meiner Bekehrung hochgradig spielsüchtig war. Hättest du mir vor 20 oder vor, ne, vor 20 nicht, aber hättest du mir vor 25 Jahren, oder vor, wie lange bin ich denn, glaube ich, warte mal, 89, vor 26, also vor 27 Jahren, da war ich noch nicht gläubig. Hättest du mir 1988 gesagt, es wird einen Sonntag geben, wo du auf keiner Trabrennbahn bist. Dann hätte ich gesagt, nie. Es sei denn, ich bin tot, aber sonst nicht. Als ich Christ wurde, bin ich oft noch gefallen. Heimlich noch spielen gegangen und so, ne? Und habe ich Seelsorge gemacht. Damals noch mit Bruder Friedrich. Kennt ihr ihn? Friedrich Born aus Blekendorf. Und dann haben wir gebetet zusammen. Oh Herr, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Mach mich doch bitte frei, bitte. Vielleicht betest du auch so. Vielleicht bist du nicht spielsüchtig, vielleicht bist du alkoholsüchtig, drogensüchtig, was ich weiß, eine Sucht du hast. Vielleicht betest du auch so, oh Herr, ich will das eigentlich gar nicht und ich mag es eigentlich nicht. Und kannst du so lange beten, bis der Herr wiederkommt, da passiert gar nichts. Frommer Anstrich. Wisst ihr, wo ich frei geworden bin? Als ich ins Gebet gegangen bin und habe gesagt, Herr, was ich dir jetzt sage, ich weiß gar nicht, ob ich mit dir so reden darf, aber ich rede jetzt mit dir mal so. Ich gehe sonntags lieber zocken, als im Gottesdienst. Ich weiß, dass das nicht gut ist, aber ich bin 10-mal lieber auf der Trabrennbahn als im Gottesdienst. Und ich sage dir noch was. Trinken tue ich auch 1000-mal lieber als beten. So, jetzt bin ich aber bekehrt. Was machen wir beide? Und wenn du wirklich das Leben bist, du versprichst, du bist das Leben, dann musst du mich jetzt rausholen. Ich kann es nicht. Das Einzige, was ich dir verspreche, dass ich Sonntag für Sonntag weiter wetten werde und am Wochenende, wenn richtig schöne Amüsierung da ist, dann wäre ich katholisch. Maria, hilf. Und da fing es an. Was fing da an? Dass ich frei wurde. Ich habe mich nach dem Gebet selbst erschrocken, dass ich so mit Jesus gesprochen habe und habe gedacht, was bist du denn für ein gläubiger Mensch? Zocken ist wichtiger als Gottesdienst. Ja, genau so ist es. So sieht es nämlich in deinem Leben aus. Und das war der Schlüssel. Das war der Schlüssel. Ich habe Jesus offen und ehrlich mir hingelegt, was mich wirklich belastet. Und jetzt, Geschwister, ist es so, ich bin Gott dankbar, dass er mich davon frei gemacht hat. Aber dennoch meide ich jede Rennbahn und jeden Buchmacher wie die Pest. Ich wusste, ich war hochkürtig süchtig und ich werde mich nicht mehr mit diesen Dingen beschäftigen. Damals, als ich am Anfang noch durch die Innenstadt gefahren bin, da gab es ja auch ein paar Buchmacher, ich kannte die alle. Das war manchmal, als wenn der Lenker so ging. Das war wirklich, ich sage euch das wirklich, es war, als wenn eine unsichtbare Macht über mich plötzlich kommt. Und plötzlich habe ich so eine Glücksgefühle in mir gehabt. Das kennen Leute, die süchtig sind. Ne? Ich habe schon gezockt. Ich war im Auto, aber ich habe schon gewonnen. Drogensüchtige kennen das auch. Und Alkoholiker kennen das auch, das Gefühl. Und ich habe mir Hilfe gesucht. Ich habe dann einen Bruder gefunden, der mit mir gebetet hat. Du musst mit mir beten. Und dann langsam ging es weg. Und ich musste auch die kleinen Sachen weglegen. Das ist auch ganz wichtig. Wisst ihr, wie ich damals zurückgefallen bin? Indem ich im Fernsehen Videotext geguckt habe, wie die Wettergebnisse sind. Der kleine Fuchs, kennt ihr das? Sünde fängt immer harmlos an. Ach, ein kleines Bier kann ich ruhig trinken, passiert doch nichts. Ein Alkoholiker würde ich sagen, noch nicht mal ein Bier. Wenn das dich mal kaputt gemacht hat, dann schmeiß dieses scheiß Alkohol aus deinem Leben raus. Mit der Sünde darf man nicht streicheln, sonst bringt sie dich um. Jede Sünde, die du streichelst, bringt dich um. Entweder du bringst sie um, indem du sie zum Kreuz bringst, oder du behältst sie bei dir und sie bringt dich um. Sünde gehört dahin, an dieses Holz. Da gehört die Sünde hin. Und ich möchte euch das einfach so weitergeben. Habt diesen Mut und fangt heute an, ehrlich zu werden. Wir haben das von unserem Herrn Jesus gehört. Er war ganz Mensch und ganz Gott. Ich weiß nicht, wie ihr betet, aber mein Gebet ist, dass wir als Menschen wirklich leben lernen und so zu leben wie unser Herr. Zum Schluss möchte ich mit einem Gleichnis nochmal schließen. Ich habe das schon euch oft gesagt, aber ich möchte euch das nochmal heute als Motivation mitgeben. Es war ein Ort, wo das Evangelium noch nie verkündigt wurde. So dachte es zumindest ein Missionar. Und dieser Missionar ist extra dorthin gegangen und wollte diesen Menschen, die noch nie von Gott gehört und von Jesus gehört hatten, das Evangelium bringen. Und dann hält er die Predigt und erklärt ihnen, wer Jesus ist. Und plötzlich kommt einer der Ureinwohner und sagt, Missionar, ich weiß, wo er wohnt. Kommst du? Und er sagt, ist der verrückt? Kommst du? Ich weiß, wo Jesus ist. Dann nimmt er ihn und führt ihn in das Haus des alten Mannes, der auch Missionar war, der vorhin schon da war. Das wusste er nicht. Und er sagte, der Ureinwohner, hier ist der Herr Jesus. Versteht ihr das Bild? Dieser alte Mann, der hat die Bibel gelebt. Als die Leute die Geschichten von Jesus gehört hatten, wie er umgegangen ist, da haben sie sofort diesen Mann vor sich gesehen und haben gesagt, ich weiß, wo Jesus ist, da ist er. Das möge der in dein und mein Leben schenken, dass Menschen eines Tages so über uns reden. Dass sie sagen, bei denen habe ich Jesus gesehen oder bei die habe ich Jesus gesehen. Ich weiß jetzt, wer Jesus ist. Ich weiß nicht, in welcher Straße du wohnst. Aber wäre doch schön, wenn du einen Namen sagst und sagst, wo wohnt Jesus? Liedersring 91, da ist der Herr Jesus zum Beispiel. Da wohnt er. Sogar mehrmals kommt er davor. Wunderbar. Das möge der Herr schenken. Amen.